Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des MLS-Podcasts hier auf meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen, Daniel.
Hi.
Und herzlich willkommen, Vincent.
Guten Tag oder Abend oder Morgen, je nachdem.
Es war ja eine ereignisreiche Woche, so ein bisschen zumindest. Es gab ein paar Transfers, die interessant sind. Und es gab auch ein paar Spiele, die mehr oder weniger interessant sind. Ein Spiel werden wir hier heute komplett rauscutten. Also Daniel wird nachher reden, aber es wird nicht in der Folge zu hören sein.
I like
aber
it.
Es gibt jemanden, mit dem ich über den ich mit euch sprechen möchte. Ich sag schon mal vorab, es gab zurzeit keine Nachrichten über diese Person. Trotzdem ist das aber ein Spieler, den man kennen sollte. Und deswegen denke ich, dass ihr ihn erraten könnt. Aber am 4.1. war ein sehr trauriger Tag. Ich sage mal nicht das Jahr, weil es sonst zu einfach wird. Denn an diesem Tag gab er via Instagram bekannt, dass er zurücktreten wird, dass er seine Fußballkarriere an den Nagel hängt. Und heute ist er vor allem eines, nämlich ein Wodka-Verkäufer. Er ist Owner eines Labels, was Wodka herstellt, verkauft und spielt jetzt nicht mehr so viel Fußball, aber postet auf Instagram weiterhin sehr gerne Fußballbilder aus seiner aktiven Zeit. Die Earthquakes dagegen, zumindest die Fans, die dürften ihn nicht lieben, während viele andere Fans ihn sehr lieben. Warum lieben die Earthquakes ihn nicht? Weil er ihnen am 25.06., ich sag wieder das Jahr nicht, einen eher schwierigeren Tag bescherte. Es war nämlich ein gewisses Derby und er hatte in diesem Derby eine ganz entscheidende Rolle, weil die Earthquakes, vielleicht auch ein bisschen auf unfaire Art und Weise, einen Vorteil bekamen, indem der Torhüter des Clubs, dessen Spieler ich hier erkläre, vom Platz geflogen ist. Und daraufhin sprang dieser Spieler in die Kluft des Torhüters und schaffte es tatsächlich, dass diese Partie ohne Tore für die Earthquakes ausging. Und seit diesem Tag ist er auch eine Torwartlegende, obwohl er eigentlich ein Stürmer ist. Und genauer gesagt, er ist ein Stürmer, der für 3 MLS-Teams gespielt hat und für ein USL-Championships-Team. Allerdings hat er da nur ein Spiel für 60 Minuten gemacht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was da damals dahinter stand. Diese 3 Teams, da kann man gut und gerne sagen, ist er bei 2 Teams ein absoluter Fanliebling. Bei dem einen Team wird er auch hoch angesehen, aber da ist er jetzt nicht so sehr der Fanliebling, einfach weil er zu anderen Zeiten oder weil er zu späteren Phasen, gerade in der MLS, dann nochmal nach oben trumpfen konnte und die Fans ihn einfach umso lieber mochten. Und interessant ist vielleicht noch zu wissen, dass er mit einem Club 2 Meisterschaften bekommen hat. Er hätte allerdings auch mit einem zweiten Club eine Meisterschaft haben können, weil er mit dem Club damals im Finale vom MLS Cup stand. Außerdem hat er leider nie einen US Open Cup gewonnen, obwohl er im Finale stand. Wieder mit demselben Club, mit dem er auch schon mal im Finale oder mit dem er Jahre später erst, das war danach, im Finale des MLS Cups stand. Allerdings ist es mit 2 Titeln aus der MLS natürlich auch nicht ganz schlecht. Und ganz nebenbei hat er auch 2-mal das Supporter Shield gewonnen und er wurde 1-mal MVP. Das war mit einem anderen Club. Insgesamt, wie gesagt, hat er 3 Clubs gespielt. In 2 davon war er Fanliebling. Einer der Clubs ist sein Heimatort, in dem er aufgewachsen ist und in dem er logischerweise auch geboren wurde. Habt ihr schon eine Ahnung, wer es ist?
Ich habe letztens hier tatsächlich, ich meine, dass ich vor ein paar Tagen dieses Video gesehen habe, als er ins Tor gegangen ist, aber ich habe gerade keine Ahnung, wie der Spieler heißt. Da muss ich nochmal ein bisschen nachdenken.
Ich sag's mal so, wir haben diesen Spieler hier in dem Podcast schon mehrfach erwähnt, weil es, ich glaube, der einzige Spieler ist aus beiden, aus von zwei der drei Clubs, wo ich sagen könnte, das ist mein Lieblingsspieler aus diesen Clubs, die ich sonst nicht besonders leiden kann. Braucht ihr noch mehr Tipps?
Jetzt muss ich überlegen, wer das war. Ist es,
Holte der diese MLS-Titel, diese beiden, mit einem Club?
Ja, genau.
Ich glaube, ich weiß, was ist. Ja.
Sag.
Da kann es natürlich sein, dass ich mich täusche, aber es ist Mike McGee.
Exakt, es ist Mike McGee, der am 25.06.2011 war die Aktion, dass er spontan ins Tor ging und da...
Ja, das weiß ich nicht mehr. Ich meine, wie gesagt, ich weiß nicht mehr, ob es wirklich stimmt, ob ich mir das jetzt so einbilde, aber du sagtest hier mit zwei Teams MLS Cup gewonnen.
Nee, er hat mit einem Team den MLS Cup gewonnen.
Mit einem Team, Entschuldigung, MLS Cup gewonnen. Dann mit einem anderen stand er im Finale und hätten auch nochmal fast gewonnen. So, welche zwei Optionen gibt es? Klar, Galaxy, weil Rivale, San Jose, da ist schon mal erstes Team abgeklappert, in dem Fall 2014 MLS Cup geholt. Und dann war er ja noch bei einem anderen gewissen Team, wo er dann im Finale stand, aber halt nicht gewonnen hat.
So ist es. Die Clubs, für die er, oder doch die Clubs, bei denen er als Legende gilt, sind halt LA Galaxy und Chicago Fire. Er ist in Chicago geboren und aufgewachsen und 2013 war, würde ich behaupten, sein stärkstes Jahr. In dem Jahr ist er auch MVP der Liga geworden. Eben. Und das war die Zeit, wo er bei Chicago Fire war. Er spielte danach meines Erachtens nach nochmal bei LA Galaxy. Davor spielte er auch schon mal bei Galaxy. Allerdings wurde er gedraftet von den New York Red Bulls, beziehungsweise damals hießen sie noch Metro Stars. Und dort spielte er auch etliche Jahre. Und mit dem Team stand er tatsächlich einmal im Finale des US Open Cups und einmal im Finale des MLS Cups. Übrigens, kleine witzige Geschichte. LA Confidant ist so ein Fanmagazin oder, nee, Fanmagazin ist jetzt falsch gesagt, das ist Newsmagazin. Und sie haben damals, als er seinen Rücktritt verkündete, haben sie es genannt mit LA Galaxy Goalkeeper announces his retirement. Also diese Goalkeeper-Aktion war sehr prägnant und ja, das war so ein Ding, was ihn auf jeden Fall sehr lange begleitet hat. Es gab übrigens auch irgendwann mal ein sehr, sehr gutes, witziges Video von ihm, wo er mit weiteren bekannten Sportlern zu sehen war. Ich konnte leider dieses Video nicht mehr finden. Also wer weiß, wo dieses Video ist, darf es uns gerne mal schicken. Ich vermute, es müsste auch so etwa um das Jahr 2013 herum sein. Aber es war leider nicht zu finden.
Ja, hier, ich habe gerade nie mal geschaut. Wie gesagt, ich bin da vorher schon drauf gekommen. Mit hier Mike McGee, als er Torhüter wurde. Und natürlich sein Clean Sheet.
Ja.
Also ja.
War
auch nicht eingebildet.
Er war auf jeden Fall immer ein cooler Spieler und deswegen sage ich auch, es gab nie Spieler bei Chicago Fire oder bei LA Galaxy, die ich groß cool fand, aber Mike McGee war es tatsächlich. Der ist auch nicht ohne Grund Fanliebling bei beiden Teams geworden. Bei den Red Bulls spricht man auch positiv über ihn, aber da hat er nicht diesen Legendenstatus.
Gut, und dass die Earthquakes nicht leiden können.
Ich weiß gar nicht, ob die Fans der Earthquakes überhaupt irgendeine Beziehung dazu haben.
Ich denke, die... Ich denke, sie respektieren ihn, weil er in meinen Augen mit einer der Größten, klar, jetzt nicht der Größte ist, beziehungsweise du kannst dich mit Wondolowski und Lisa Heißen vergleichen, aber Mike McGee ist halt eigentlich ein Spieler, den du nicht hassen kannst. Weil er einfach so sympathisch ist, in meinen Augen.
Ja, absolut. Übrigens, er war nie Nationalspieler, was ich sehr interessant fand. Zwar in den Jugendmannschaften teilweise, aber spätestens ab der U23 war er dann nicht mehr mit dabei. Ansonsten würde ich mal vorschlagen, gehen wir weiter, weil wenn wir schon beim Stichwort LA sind, da ist ja irgendwie was passiert in LA, nur an diesem anderen LA, oder?
Ja.
Was stimmt?
So, es gab doch so ein paar Verpflichtungen, über die so ein bisschen diskutiert werden müsste.
Ja, komm, fangen wir mal an. Also, ich glaube, wir haben ein neues Team gefunden, über das wir jetzt in nächster Zeit sehr oft reden werden, eventuell. Und es wird super positiv ausfallen. Nämlich der LAFC. Und der hat nicht genug gehabt von Allstars wie Cellini. Sondern man hat gleich mal nochmal nachgelegt. Nämlich in Spanien hat ein gewisser Waliser gespielt. Und jetzt sollte eigentlich jeder wissen, wer gemeint ist. Nämlich Gareth Bale. Der wechselt jetzt Anfang des nächsten Monats in die MLS und wird beim LAFC mit Cellini und Carlos Vela ein Team führen, was den MLS Cup gewinnen möchte. Und das ziemlich kurzfristig, denn Bale hat, glaube ich, nur einen Vertrag für ein Jahr mit Option auf ein weiteres. Das heißt, Cellini ist ja auch nicht mehr der Jüngste, Vela ist auch schon über 30 mittlerweile. Man versucht, die letzte Qualität ziemlich schnell rauszuhauen. Mal gucken, ob es funktioniert. Die meisten Kommentare sagen, es scheitert krachend. Und keine Ahnung. So gern ich ja eigentlich den LAFC mag und die Fans und alles, weil ich ja da auch schon persönlich vor Ort war, glaube ich halt einfach, dass es wirklich scheitern wird. Die Frage ist halt, wieso hat es der LAFC nötig, Allstars zu holen? Hatte er es echt nicht immer eigentlich einen guten Kader gehabt, auch immer wieder mal ab und zu junge Spieler rausgebracht, die durchaus gut sind, oder halt einfach junge Spieler gekauft, die sich super entwickelt haben, wie Brian Rodriguez zum Beispiel oder auch Diego Rossi. Und jetzt geht man dann plötzlich diesen Weg, nur weil es jetzt mal ein paar Jahre nicht geklappt hat. Gut, die erste Saison war schon sehr erfolgreich, aber danach ist halt ein bisschen schwieriger gegangen, aber es waren jetzt keine so richtig schlechten Saisons und man will jetzt doch irgendwie anscheinend einen Titel und versucht über diesen Weg. Weiß nicht. Ich sehe es kritisch, auch wenn Bale sowie Cellini zwei sehr sympathische Spieler sind, meiner Meinung nach, und auch gute Kicker, aber braucht das dieser Verein, braucht das diese Liga? Ich würde sagen, nein. Auch wenn es mich irgendwie freut, dass ich die dann in der MLS spielen sehe, aber andererseits ist es halt das so der entgegengesetzte Weg, was die anderen Teams oder was die Liga an sich gehen möchte, die ja mehr sich so für junge Spieler interessant machen möchte. Und jetzt in letzter Zeit kommen halt dann doch viele Stars wieder von Europa. Ich will jetzt bei Insigne und Shaqiri nicht von Allstars sprechen, weil die noch beide im besten Fußballalter sind und noch unter den 30, beziehungsweise unter den 28, oder ich glaube 28 sind sie. Aber es sind halt dann trotzdem auch gute Spieler, die halt dementsprechend diese Star-Power haben und halt, ja, den ganzen Club auf einen Namen reduzieren. Ich weiß nicht. Es ist in letzter Zeit ziemlich viel und ich glaube noch irgendein anderer Verein hat auch noch mal, ich glaube Houston mit Hector Herrera, der ja bei Atletico Madrid war, auch so ein Name. Und noch mal irgendein Spieler, der mir jetzt gerade nicht einfällt. Ja, die Galaxy mit Douglas Costa. Gut, bei der Galaxy ist es nichts Neues, aber weiß nicht. Es ist weniger geworden, jetzt mittlerweile wird es wieder mehr mit den Stars.
Das muss aber so ein LA-Ding sein irgendwie.
Ja gut, die Stadt bietet das halt einfach an. So, es ist eine attraktive Stadt und mit der kann man halt gut Spieler locken.
Ja klar, auf jeden Fall. Was ich aber extrem schwierig finde, ist wie, also aus Sicht des LAFC ist diese Verpflichtung, wie sie gemacht haben, natürlich sehr positiv. Aus Sicht eines MLS-Fans muss ich das Ganze aber schon unter einem anderen Aspektpunkt sehr kritisch beäugen, weil er wird nicht als DP-Slot laufen, denn man hat sich mit TAM, hat man sich sozusagen diesen DP-Slot freigekauft. Er wird selbstverständlich mehr als die Mindestsumme oder die Maximalsumme, die ein Spieler im Kader haben darf, verdienen. Aber man kauft sich da munter und locker schön frei. Und hat deshalb noch einen dritten DP-Slot frei. Und das finde ich ehrlich gesagt ganz schön schwierig, dass es mittlerweile in der MLS auf diese Art und Weise möglich ist. Weil du dann einfach viel umschiffen kannst. Und ehrlich gesagt frage ich mich, wo haben sie dieses Geld her? Beziehungsweise wo haben sie überhaupt diesen Spot für das TAM-Geld her? Weil sie haben ja erst vor kurzem, also sie haben ja allein schon, um das Recht an ihn zu kriegen, haben sie ja auch schon Geld abgedrückt. Und das geht jetzt schon in so eine merkwürdige Richtung.
Gut, ich glaube, die haben durch Rossi und Brian Rodriguez relativ viel Geld eingenommen. Also für US-Verhältnisse. Und ich glaube, so teuer sind jetzt, glaube ich, wenn man ihn, ich nenne es jetzt mal, reservieren möchte und so Slots freikaufen, kostet ja, glaube ich, gar nicht so viel Geld. Dass
ja, klar, aber trotzdem, du hast...
Ja, klar, ich möchte nicht bevorzugen. Es ist einfach scheiße, dass sowas geht, aber ich glaube, dadurch kommt halt das Geld. Ich schau mal gerade.
Ja, ich denke, das ist MLS sowieso penibel und spätestens, wenn alle Gehälter öffentlich gelegt werden, würde es eh rauskommen, was in LA sich dafür Machenschaften treibt, aber ich finde es halt, wie Anne schon sagt, irgendwie wild, dass du halt jetzt zwei DPs bekommst, die halt noch Champions League gespielt haben.
So penibel ist die MLS aber offensichtlich nicht mehr, weil wir hatten ja zu Beginn der Saison erst den letzten größeren Skandal diesbezüglich zum Thema Miami, was diese Saison oder letzte Saison,
mit
wo genau das Gleiche passiert ist.
Aber ja, das ist halt wiederum die Sache. Es wird sich, denke ich, zeigen, was da jetzt passiert. Ich meine, das ist halt, denke ich, keine Ahnung, ist es, weil das so Stars sind, weil du halt jetzt ein Beckham nicht verärgern willst, weil du auch ein Bale und Cellini nicht verärgern willst, oder würden die es auch ein bisschen ignorieren, in Anführungszeichen, wenn das bei einem, wen kann ich jetzt nehmen, zum Beispiel Nicolas Höfler oder wie sonst so ein paar kleinere Spieler, die jetzt nicht komplett Amerika kennt, heißt. Von daher weiß ich es halt tatsächlich nicht. Ich gehe tatsächlich eher davon aus, dass sie eher tatsächlich, wie du schon sagst, so einen kleinen Star-Bonus machen. Also klar, mir war das jetzt mit dem Januar nicht mehr auf dem Schirm mit Miami, von daher ist es schon mehr traurig als in Ordnung. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren.
Ja, aber die Gehälter wären erst am Ende des Sommers, glaube ich, oder zum Herbst dann nochmal veröffentlicht.
Die sind noch, so manches Jahr.
Genau, sie haben ja immer mehrere Veröffentlichungsintervalle. Es gab jetzt vor kurzem diese Veröffentlichung und dann meine ich, dass jetzt irgendwann in der zweiten Saisonhälfte nochmal die Gehälter veröffentlicht werden. Und da sind dann sozusagen die Updates mit bei. Aber erstmal steht er jetzt meines Erachtens nach noch nicht mit drin. Und ja, dann mal abwarten, wie sie sich das wieder schön gerechnet haben und wie sich das entwickelt. Und ehrlich gesagt wundert es mich ein bisschen, dass Don Garber da die Füße so still hält, nachdem er erst vor einigen Monaten diese Aussage getroffen hatte, dass sie nicht mehr die Liga der Allstars sind. Und die MLS ist nicht die Liga der Allstars. Aber dass man auch nicht die ganzen Allstars wieder zu sich haben will. Und dann passieren wenige Wochen später genau solche Sachen. Ich find's nicht so ideal. Trotzdem muss man aber tatsächlich sagen, die MLS ist nicht die Liga der Allstars. Wenn man sich allein schon den Altersdurchschnitt der Teams ansieht oder der Liga generell, dann ist sie sogar jünger als die Bundesliga. Ja, um das mal aus dem Raum zu schaffen.
Das auf alle Fälle. Gut, ich könnte mir halt auch einfach vorstellen, das war ja auch, glaube ich, auf Neymars Aussagen bezogen, dass er dort ein bisschen Urlaub macht und Fußball spielt und so. Und ja, also klar, sagen kann man es nie, aber mit aller Voraussicht kann man zumindest mal sagen, dass vor allem, also ich spreche jetzt für Cellini und Bale, dass das zwei Kicker sind, die das nicht nur machen, weil sie was ausklingen wollen, weil das sind schon Vollblutfußballer und die kicken da auch, weil sie noch was erreichen wollen. Klar, aber das macht jetzt auch nicht besser, sie sind trotzdem halt Allstars und hauen halt trotzdem das Rampenlicht alles auf einen Verein wegen zwei Namen so an sich, aber es wird jetzt kein Higuain sein oder ein Neymar, der da einfach nur kickt und sein Leben chillt und dick wird und was weiß ich, Zigarren raucht und so, sondern die hängen sich halt schon rein und bleiben sportlich und man, klar, jetzt, ja, viel positiv ist nicht, außer man ist LAFC-Fan, aber eins kann man sagen, sie werden auf alle Fälle den jungen Spielern mit ihrer Erfahrung weiterhelfen und ich glaube, das sind dann auch solche Spieler, die auch jungen Spielern was vermitteln können. So schätze ich sie jetzt mal so ein vom Äußeren. Das sind jetzt keine irgendwie arroganten Spieler und nix. Und von dem her, ja, müssen wir sehr vielleicht zwei Jahre jetzt damit leben und hoffen einfach, dass die Zeitungen nicht irgendwie was schreiben wie Bale Club oder was weiß ich, sondern einfach sachlich beim LAFC bleiben.
Ja, aber jetzt hast du ja wieder die Diskussion von von Rentnerliga und so weiter, aber der Diskussion,
der hilft's nicht, ne.
Das sind die gleichen Personen, die auch irgendwie Frauenfußball disrespekten, von daher, da musst du gar nicht mit denen diskutieren, weil du genau weißt, dass du im Recht bist und dass sie Unrecht haben, muss man sozusagen, von daher.
Von daher würde ich vorschlagen, machen wir jetzt aber mal eine kurze Pause, hier beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Willkommen zurück beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Und wir haben ja noch so ein paar Spiele, über die wir sprechen sollten. Vincent, mit welchem Spiel möchtest du denn anfangen?
Ich würde tatsächlich, weil wir da auch Erfahrungsberichte aus erster Hand haben, mit Salt Lake gegen Columbus anfangen. Auch wenn man es jetzt vom Ergebnis her als nicht wirklich spannend einbeziehen würde, ist eigentlich, wäre es ja auch nicht erwähnungswert. Aber wir haben hier einen neuen Auslandskorrespondenten, nämlich der Michi, der auch schon mal zu Gast war. Unser treuer Resort Lake Fan. Und der war oder ist noch im Urlaub in den Staaten und Kanada. Und war auch davor schon im kanadischen Pokal Vancouver gegen York im Stadion. Und hat jetzt, ich glaube gestern war es, mir oder beziehungsweise uns bei Instagram Fotos und Audios geschickt bezüglich des Spiels in Salt Lake. Und er meinte, dass die Stimmung echt super war, dass auch alle mitmachen. Wie es halt in den USA üblich ist, ist es auch ein bisschen immer Show und so. Das ist jetzt nicht so wie in Europa. Aber an sich, die Fans waren super. Er hat auch danach, hat er Cheng getroffen. Ich glaube, Michael Cheng heißt er, von Salt Lake. Und hat auch sein getragenes Aufwärmshirt oder Trainingsshirt bekommen, das signiert wurde. Also mega cool. Und er hat mir auch dann Bilder geschickt, wie er von den Fans integriert wurde und einen Löwenkopf aufhaben sollte, den ich als Huhn betitelt habe, weil die Krallenfüße einfach aussehen wie Hühnerfüße und ich ändere da meine Meinung auch nicht. Aber der sah ganz lustig aus, ganz chillig. Das Wetter sieht laut Bildern auch sehr gut aus, also von dem her hat er nicht so ein kaltes Regenwetter erwischt wie ich in Philadelphia. Und ja, eigentlich ganz cool und naja, gut, das Spiel war leider nicht so prickelnd, hat er gemeint, in der ersten Halbzeit, was hat er gesagt, Salt Lake war so leichtes, überlegendere Team, aber ja, Chancen waren im Spiel nicht viele und ja, das Ergebnis sagt halt dann auch schon alles und ich kann nur eins sagen, schaut euch keine Spiele an, wo Columbus drin steht als Gegner oder als Heimteam, ihr werdet immer enttäuscht. Ich habe Columbus gegen Philly angeguckt. Es war nur ein 1-0 mit einem Kacktor und auch kaum Torchancen. Also spart euch das Geld und geht zu anderen Spielen.
Also, als Fan des Seattle Sounders kann ich das nur bestätigen.
Also, geht zu keinen Columbus Crew Spielen.
Welches war das Spiel gewesen, was du zeitgleich ansehen wolltest?
Das war DC gegen... Es war, glaube ich, sogar DC gegen... Nee, gegen Atlanta, genau.
Wärst du mal zu dem gegangen?
Ja. Da sind wenigstens Tore gefallen. Mehr Tore, soweit ich weiß. Und ich glaube sogar eins in der Nachspielzeit. Für DC auch noch, also.
Aber zum Thema Philly hätte ich was, wenn Daniel zu Resort Lake nichts mehr hat.
Was soll ich groß zu Resort Lake sagen? Spiel geht unentschieden aus. 0-0. Ich denke, Michi hatte seinen Spaß dort. Von daher freut mich für ihn, dass er was bekommen hat. Und genießt noch den Resturlaub.
So ist es. Zum Thema Philly. Philly hat jetzt am Wochenende auch gespielt. Und zu Hause hatten sie den New York City FC zu Gast. An sich, die Partie war ein bisschen chaotisch. Philly gewann mit 2-1. Ich würde kritisch anmerken, beide Tore von Philly waren eher aus der Kategorie Kacktor. Am besten war da wirklich das zweite Tor, was dann das 2-1 in der deutlichen Nachspielzeit, ich glaube es war die 95. oder 96. Minute war, wo der Schiedsrichter sich schon überhaupt nicht sicher war, was denn da überhaupt los ist, weil der Ball wird Richtung Tor geschossen, prallt von einem Philly-Spieler selbst nochmal ab, also wird abgefälscht und geht daraufhin so richtig Slapstick-mäßig ins Tor. Und zuerst denkt der Schiedsrichter kurz nach und gibt dann das Zeichen, kein Tor wegen Abseits, also in dem Fall als der Linienrichter dann angedeutet. Und dann gibt es erstmal heiße Diskussion. Daraufhin geht er sich den Videobeweis ansehen und entscheidet dann doch auf ein Tor. Und es ist schon ein bisschen, ja, es ist schon ein sehr sonderbares Tor. Und auch das erste Tor war auch so ein bisschen, ging auch eher in die Richtung, Kullerball geht versehentlich ins Tor, denn der hätte auch anders sein können. Das Tor vom New York City FC resultierte aus einem Elfmeter, der von Kai Wagner verursacht wurde, als er durch den Strafraum rutschte, um den Ball nach außen zu schieben und dabei den Arm nach oben nahm und dann flog der Ball natürlich dagegen. Warum man da dann so ewig diskutieren muss als Spieler, weiß ich auch nicht. Am Ende wurde der Elfmeter trotzdem gegeben und der Ball war dann drin. Interessant fand ich aber, war eigentlich vor allem die, ich glaube, 75. Minute, so in etwa, weil dort gab es einen Platzverweis. Und dieser Platzverweis war nicht gegen irgendeinen Spieler, sondern der Platzverweis ging gegen einen Athletic Coach. Es sieht mir eher so aus, als wenn er vom medizinischen Personal ist, also der Arzt oder was auch immer. Er steht nämlich auf dem Feld, behandelt einen verletzten Philly-Spieler und der New York City FC-Spieler steht da direkt neben ihm, beziehungsweise stand zuerst noch direkt an dem Philly-Spieler und er schiebt ihn so vorsichtig weg oder drückt ihn so ganz leicht weg. Daraufhin diskutiert der New York City FC-Spieler die ganze Zeit und beide fangen so an zu diskutieren und dann fängt der Mitarbeiter an, den New York City FC-Spieler wegzudrücken, so zu schubsen halt. Und dann fängt ein großes Gerangel an mit allen Spielern, die irgendwie auf dem Platz stehen. Und am Ende bekommt dann der Mitarbeiter die rote Karte und muss vom Platz gehen. Habt ihr die Szene zufällig gesehen? Wenn nicht, empfehle ich sie auf jeden Fall mal zu sehen. Das ist sehr besonders. Habe ich, glaube ich, so auch noch nicht gesehen. Ansonsten vielleicht auch noch interessant, DC United hat zu Hause gespielt gegen Nashville und hat da schon eine deutliche Niederlage bekommen. Ich habe gerade überlegt, ob ich Klatsche sage, aber so schlimm ist jetzt auch noch nicht. 1-3. Zwei Tore davon von Hani Mukhtar. Und was aufgefallen ist, fand ich, war, dass er sehr, sehr gute Zuspiele wiederbekommen hat. Also das Teamzusammenspiel bei Nashville hat sehr, sehr gut funktioniert. Und ja, gut, das eine Tor, was DC da macht, resultiert so ein bisschen einfach nur aus dem Vorteil auch heraus. Jetzt nicht besonders nennenswert, fand ich. Taxi macht es. Und ja, dann gab es da noch so eine andere Partie. Zu der kann ja Daniel kurz was sagen. Wir schneiden es dann aber eh raus.
Ich sehe mir hier nur mal gerade die Szenen an, aber ich finde die jetzt nicht schlimm. Also das, was der Head-Trainer macht, so wie es dran steht, ist eigentlich harmlos im Vergleich zu den anderen Spielern. Aber gut, einer hat angefangen, einer muss fliegen. Ja, da gab es so eine nette Partie. Eigentlich wollte ich die gemeinsam mit jemand anderen im Discord anschauen. Spoiler, am Ende war keiner von uns da. Aber gut, letztendlich hatten wir beide unseren Spaß tatsächlich.
Ich wusste, auf was ich mich einlasse, deswegen.
Ja, das sowieso, aber weißt du, Vincent, an dem Abend hatten wir beide Spaß, von daher.
Das stimmt.
Und ich meine, gut, ich konnte es auch nicht schauen, weil ich unterwegs war, habe aber immer so nebenbei mit so aufs Handy geschaut, wie es so steht. Und ja, am Ende war es ein 3-0. Tore an sich waren super. Gut, man muss dazu sagen, Sporting hat sein Pulver im US Open Cup verballert. Von daher ist es an sich ein gelungener Sieg. Wir sind wieder überm Strich und greifen jetzt voll an.
Angreifen, was ist das?
I can't relate.
Was da vielleicht noch bemerkenswert war, John Morris mit einem Tor und einer Vorlage und auch Christian Weldon mit einem Tor und einer Vorlage. War okay.
Aber zu Sporting habe ich vielleicht dann doch noch mal kurz was zu sagen. Denn Es gibt vielleicht doch wieder was Gutes bezüglich Kader und dem Ganzen, denn man hat ein neues Kadermitglied gefunden. Ich weiß nicht, auf was er sich da eingelassen hat. Nee, zwei sogar, zwei neue Spieler, wie man die überreden konnte. Aber man hat was gefunden. Einmal William Agada aus Nigeria, Mittelstürmer. Zum einen vielleicht auch deswegen verpflichtet, weil unser anderer Stürmer aus Montenegro erstmal Visa-Probleme hat und nicht spielen darf. Cool, der hat schon die ersten zwei Saisonspiele verpasst wegen Visa-Probleme, danach ging's jetzt irgendwie wieder. Ja, also wie gesagt, unser Kader ist ein einziges Chaos. Agada kommt von irgendeinem Verein aus Jerusalem, in den Israel, genau, aus Israel. Und ja, mal gucken, was er so auf die Reihe bringt. Hat jetzt in 24 Ligaspielen 5 Tore gemacht. Mal gucken, kann er noch besser werden. Und der zweite Spieler ist vielleicht auch allgemein für uns Deutsche interessant, denn es ist nämlich ein Deutscher. Und er wechselt vom VfB Stuttgart, nämlich Erik Tommy, 27 Jahre, rechts außen, wird auch ein weiterer Offensivspieler sein. Ich denke mal, ich könnte mir vorstellen, ich glaube rechts und links kann er sogar, dass dann ein Schalloy mehr ins Sturmzentrum kommt, weil, wie gesagt, unser neuer Mittelstürmer fällt aus und Polido ist ja immer noch verletzt und Sheldon ist Sheldon. Also von dem her könnte ich mir vorstellen, dass Schalloy ins Zentrum rückt und dann hat man mit Zinos und Tommy dann auf der Außenbahn zwei gute Spieler. Ich denke, Tommy wird auf alle Fälle eine Bereicherung sein fürs Team und ich hoffe, dass das zumindest uns mal ein bisschen mehr Sicherheit zumindest in der Offensive gibt. Jetzt wäre vielleicht noch so ein, zwei Defensivspieler nicht schlecht und dann passt das. Und dann, ja, mal gucken, die Saison versuchen, noch das Beste draus zu machen und vielleicht nicht komplett abzulosen. Soll ich noch gleich bei den Transfers bleiben oder wollt ihr noch andere Spiele ansprechen?
Bleibt doch gerade bei den Transfers, wenn du schon dabei
Genau.
bist.
Ja. Ich glaube, so zwei, drei gibt's noch. Zum einen, Dallas hat seinen Leittorhüter Martin Paes von Utrecht fest verpflichtet via Kaufoption. Ich glaube, 1 Million hat er gekostet. Sonst, DC United hat noch einen chilenischen Nationalspieler mit Martin Rodriguez verpflichtet, 27, links außen. Er spielt in der Türkei, kommt jetzt auch zum Juli in die Staaten rüber. Mal schauen, was der dann noch so auf die Reihe bringt. Er wird der Ersatz sein von, oh, wie hieß er denn nochmal? Ich glaube, Edison Flores, der DC United verlässt Richtung Mexiko. Also positionsgetreuer Wechsel. Mal gucken, Flores war jetzt kein schlechter Spieler, aber man hat auch definitiv mehr von ihm erwartet. Von dem her vielleicht gar nicht so schmerzhaft, vielleicht macht es Rodriguez besser. Auf alle Fälle, ja. Ich glaube, jetzt mittlerweile sind es 101 Rodriguez in der MLS, die spielen oder so.
Er ist halt ein ganz seltener Name, so wie Meier oder Müller.
Ja, auf alle Fälle. Atlanta United hat noch von Tigres einen IV verpflichtet, Juan José Purata, Mexikaner 24. Und es gab einen Rekordtransfer, oder er geht in die Liste der Rekordtransfers der MLS ein, mit fast 10 Millionen. Ich glaube 9,5 mit Bonis kann er auf 10, 11 Millionen ansteigen. Also einer der teuersten Transfers der MLS-Geschichte und er kam von der Columbus Crew, um vielleicht spannendere Spiele zu gestalten, wer weiß. Und dieser Herr wechselt von Watford und ist Kolumbianer, nämlich Juju Hernandez. Ja, 23 Jahre jung, im Sturm, in der Premier League hat er in 25 Spielen 5 Tore, 2 Vorlagen gemacht. Also jetzt nicht so eine schlechte Ausbeute. Und von dem her könnte ich mir vorstellen, dass denn der MLS tatsächlich einschlägt. Mit Salarian könnte das durchaus eine starke Offensive sein. Das Sturmzentrum, finde ich, ist auch die größte Schwachstelle gefunden von Columbus, wenn ich so den Kader angucke. Da haben sie halt nichts. Ein Santos, Molino und Salarian oder Matan sind halt alles Mittelfeldspieler und keine Stürmer und vorne haben sie eben nur ein Hurtado oder Berry. Und das ist halt zu dünn. Von dem her ein sehr sinnvoller Transfer. Man nimmt ein bisschen Geld in die Hand, holt sich einen DP und ich denke mal, dass er durchaus zünden könnte.
So gut, wenn sie es wie der LAFC machen, dann noch nicht mal in die P-Slot, sondern dann kaufen sie sich da einfach frei.
Nee, das ist tatsächlich ein DP-Slot diesmal.
Beim nächsten Mal dann.
Genau. Ein alter Bekannter kehrt auch zurück in die MLS, jetzt nicht so ein großer Name, aber Sam Nicholson kennt man vielleicht, Schotte 27, war jetzt bei den Bristol Rovers und er kehrt zu den Colorado Rapids zurück. Nicholson wechselte, ich glaube, 17, 18 zu Minnesota, wurde dann aber direkt weiter gedraftet zu den Rapids und spielte dort dann 3 Jahre, bis er nach England ging, und jetzt da ist er wieder zurück. Ja, vielleicht hat der eine oder andere diesen Namen schon mal gehört. Und was war noch? Genau, Sonny Kittle wechselt nicht in die MLS. Da haben wir, glaube ich, letztes Mal auch angesprochen mit den Gerüchten, dass er wahrscheinlich kurz vor der Unterschrift bei DC United steht. Er ist durch den Medizincheck gefallen und dann hat DC eben Abstand von der Verpflichtung genommen und er bleibt jetzt beim HSV in der zweiten Liga. Also, ja, er hat es nicht geschafft. Wieso er durch den Medizincheck fällt, ist sehr überraschend, auch für viele, weil er ja nicht verletzt war und so. Also ja, mal gucken.
Sonst an der durch. Stelle, Anne, du hattest doch ein nettes Gespräch mit ein paar Jungs aus dem HSV-Podcast. Oder nicht?
Nee, nicht innerhalb des Gesprächs. Wir haben so ein bisschen geschrieben, weil sie hatten eine Folge, in dem es genau darum ging, ob die MLS ein quasi nicht eventuell ein Abstieg wäre. Und man hat da leider so ein bisschen gemerkt, dass sie sich nicht viel mit der MLS beschäftigen. Und was aber generell vielleicht auch ganz gut ist, dass er nicht in die MLS wechselt, wenn man sich nämlich mal zu dem Thema die Kommentare im Internet durchgelesen hat von deutschen Fußballfans, dann war das, was wir vorhin schon mal diskutiert haben, Rentnerliga und so weiter, und mit 29 in die MLS ist ja Karriereende. Ja, dann ist vielleicht ganz gut, wenn er in der zweiten Bundesliga bleibt. Scheint das ja die Rentnerliga zu sein.
Wie Karriere mit 29 wechselt Hinteregger in die MLS?
Ich hab's auch überlegt.
Gut, das ist schon ein anderes Thema. Nee, ich denke, die Kommentare können wir allesamt, auch ihr da draußen, mittlerweile gut ausblenden. Hoffe ich zumindest. Und ich meine, auf Twitter kriegst du ja ziemlich schnell mittlerweile Kontra. Von daher, Anne, weniger Facebook.
Bei Facebook leider nicht. Also, welcher MLS-Fan da doch mit ist, unterstützt bitte. Es ist furchtbar, was man da lesen muss.
Deswegen habe ich keinen Facebook mehr, weil auf Facebook ist halt wirklich, ja, das ist quasi so Kaffeekränzchen Ü50.
Gefühlt, ja.
Oder Stammtischparolen, keine Ahnung.
Ansonsten, habt ihr sonst noch etwas, was relevant, wichtig, witzig, traurig ist?
Wir haben den US Open Cup gar nicht angesprochen. Da gab es eine Partie, wo, wie soll ich sagen, sich gezeigt hat, wer denn die wahre Nummer 1 ist in diesem Bundesstaat, muss man sozusagen. Und zwar gab es die Partie, wie sage ich es am besten?
Sporting gegen Omaha.
Die meine ich nicht. Da gab es aber noch eine andere. Um genau zu sein, 2 andere tatsächlich. Aber ich will natürlich auf den einzig wahren Verein zu sprechen kommen, der aktuell noch herzlich wenig mit der MLS am Hut hat. Beziehungsweise erst in den kommenden Jahren. Und zwar ist die Rede von Sacramento. Haben wir gegen die Galaxy gespielt und haben die Galaxy geschlagen. Und sind somit im Halbfinale des US Open Cup.
Und dann werden sie verlieren.
Ja, sie sind effektiv, haben Sturm, all das, was ihr nicht habt. Von daher.
Ja, aber wir werden alles reinschmeißen, um Rekordsieger des US Open Cups zu werden. Und
wer war denn? Was war denn die dritte Partie? Die vierte Partie?
Nashville Orlando, glaub.
Nashville Orlando.
Aber die ist noch.
Die ist noch. Nein, also um das zu vervollständigen, natürlich hat auch ein anderes Team gezeigt, wer die Nummer 1 ist in deren Bundesstaat, in deren Gegend, und zwar das New York Derby. In Anführungszeichen Derby natürlich, Anne. Hat New York Red Bull gewonnen. Ansonsten Kansas hat, wie gesagt, den Pulver verballert gegen Omaha in der Canadian Championship. Jetzt mache ich das auch noch, weil ich sie gerade sehe. Hat Toronto das MLS-Duell gegen Montreal mit 4-0 gewonnen. So wie Vancouver gegen York United FC, heißen sie, soweit ich weiß, mit 2-1. Das war's eigentlich.
Ich fand's tatsächlich ein bisschen gemein, wie Hart Sporting da mit Omaha umgegangen ist. Die sind so, so sympathisch eigentlich und dann werden sie so getötet.
Das Ding ist, Anne, dadurch, dass Sporting in der MLS keinen Stich macht, müssen die halt auf Schwächere gehen und die dann halt zusammentrischen. Das ist,
so läuft es doch.
Das ist signifikantes Mobbing, um es mal so zu sagen.
Aber also erst haben sie diese armen Vögel festgebunden, dann haben sie in jede einzelne Feder ausgerissen, um sie danach dann in den Kochtopf zu werfen. Alles in 90 Minuten.
Das ist der Sport, das ist der Kansas City. Was glaubst du, warum ich die nicht mag? Genau deswegen. Weil sie so hart sind.
Mir ist übrigens auch noch was eingefallen, weil Daniel vorhin Sacramento angesprochen hat, wegen Zukunft und so, zukünftiger Verein. St. Louis hat auch noch eine Verpflichtung gemacht. Und nämlich auch einen Deutschen aus der Bundesliga, nämlich Eduard Löwen. Es ist, glaube ich, jetzt der 5. Transfer aus der Bundesliga von St. Louis. Also auch sehr spannend. Lutz Pfannenstiel macht da auf alle Fälle seinen Stempel drauf in der Kaderplanung. Aber meiner Meinung nach auch ein sehr guter. Und Löwen ist für mich so ein Kaliber von einem Hani Mukhtar. Das sind selbe Position. Die haben dieselben Anlagen, meiner Meinung nach. Spielen im Zentrum mit offensivem Drang beide. Sind beide gute Standardschützen. Finde auch vom Spielerischen sind beide sehr begabt und ich denke, dass das so eine ziemlich ähnliche Verpflichtung sein wird und er eine sehr wichtige Rolle einnehmen kann. Ein Löwen hat das Talent, er hat nur beim falschen Verein gespielt in der Bundesliga, er kommt nämlich von der Hertha und dort hat es halt einfach nicht geklappt. Er wurde dann, glaube ich, einmal nach Augsburg und Bochum ausgeliehen, ja, aber als Leihspieler halt in einen Verein zu kommen oder so, ist klappt halt auch nicht immer. Und ich denke, ja, starker Transfer, man kann gespannt sein. Mittlerweile sind es jetzt zweimal mittlerweile in einem Satz sagen, schön, Deutsch, ey. Aber es sind jetzt dann 2023, wenn die alle da sind, insgesamt 10 Deutsche, wenn alle bleiben in der MLS. Also, ja, eine ordentliche Anzahl.
Ja, um das Ganze vielleicht ein bisschen abzuschließen, gerade bei so Spielern wie Löwen oder so, ich denke, der macht es wie Kai Wagner, will sich einfach in der MLS einen Namen machen, durch gute Leistung auffallen und auch halt oben mitmischen. Und ich gönn's ihm nur, er ist ein sympathischer Spieler, der halt leider ein bisschen Pech hatte in seiner Karriere. Aber soweit bin ich fertig jetzt.
Wunderbar. Habt ihr jetzt sonst noch irgendwas? Denkt doch mal kurz nach.
Nein.
Okay, dann soll es das für diese Woche gewesen sein. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ihr kennt unsere Portale. Cool wäre es, wenn ihr uns bei Spotify bewertet. Gerne auch, dass ihr uns Kommentare schreibt auf den Portalen, wo man zusätzlich auch noch eine Bewertung schriftlich mit dazufügen kann. Die Social-Media-Kanäle, ihr kennt sie schon, auf Instagram MLS Supporters Germany, auf Twitter ebenfalls MLS Supporters Germany und Box to Box und auf Facebook ist das US Soccer News. Habt eine erfolgreiche Woche und wir hören uns dann nächste Woche wieder.
Tschüss.
Tschüss. Ich hasse Seattle.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.